Heute war ein wunderschöner Novembertag, oder? Ein herrlicher Novembertag. Als ich meine Terrassentür öffnete zum Garten hin, da sah ich die Mücken in der Sonne spielen. Daran habe ich erkannt, dass es ein wunderschöner Novembertag ist. Ansonsten habe ich nicht viel davon gehabt, denn so meiner Magen-Darm-Geschichte kam auch noch meine liebe Migräne dazu, die sich mal wieder gemeldet hat. Und da war ich ziemlich mitgenommen heute. Aber an den Mücken habe ich erkannt, es ist ein herrlicher Novembertag, wie die da in dem Licht und in den Sonnenstrahlen gespielt haben. Und da sieht man, wie die sich gefreut haben. Und da sieht man doch auch, wie Gott auch so den Mikrokosmos lieb hat, wie er auch diese Mücken da in den Sonnenstrahlen spielen lässt und wie Gott den Mikrokosmos sieht. Ja, und da habe ich gedacht, er sieht auch oft unseren Mikrokosmos. Auch wenn wir vielleicht in unserer Krankheit abgeschnitten sind von anderen Menschen, sieht Gott mich wie diese kleinen Mücken in der Sonne und in den Sonnenstrahlen. Da sieht er auch jeden Einzelnen, er weiß um uns, er kennt uns und ja, wir dürfen von seiner Gnade leben, jeden Tag neu. Ja, das hat mich so daran erinnert. Solche kleinen Ereignisse können auch Botschaften Gottes beinhalten. Wir müssen nur auch die richtigen Augen dafür haben, die richtigen geistlichen Sensoren für das Reden Gottes. Er redet ja zu uns den ganzen Tag über. Durch seine Schöpfung, durch Menschen, durch Ereignisse und auch heute Abend wieder durch sein Wort. Wir hören etwas von guten und schlechten Feigen, das Gleichnis von den Feigen oder auch das Bild von den Feigenkörben. Und dazu möchte ich ein paar Verse vorlesen aus Jeremia Kapitel 24, die Verse 1 bis 10. Ich lese aus der Luther-Übersetzung und wir können auch sonst mitlesen. Ich lese uns einmal diese Verse vor. Siehe, der Herr zeigte mir zwei Feigenkörbe, aufgestellt vor dem Tempel des Herrn. Nachdem Nebukadnezar, der König von Babel, den Jechonja, den Sohn Jojakims, den König von Juda weggeführt hatte, samt den großen Judas und den Zimmerleuten und Schmieden, und sie von Jerusalem nach Babel gebracht hatte. In dem einen Korb waren sehr gute Feigen, die ersten reifen Feigen sind. Im anderen Korb waren sehr schlechte Feigen, dass man sie nicht essen konnte, so schlecht waren sie. Und der Herr sprach zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, Feigen. Die guten Feigen sind sehr gut und die schlechten sind sehr schlecht, dass man sie nicht essen kann, so schlecht sind sie. Da geschah des Herrn Wort zu mir. So spricht der Herr, der Gott Israels, wie auf diese guten Feigen, so will ich blicken auf die Weggeführten aus Juda, die ich habe von dieser Stätte vorziehen lassen in der Chaldea Land. Ich will sie gnädig ansehen und sie wieder in dies Land bringen und will sie bauen und nicht verderben. Ich will sie pflanzen und nicht ausreißen. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren. Aber wie die schlechten Feigen, die so schlecht sind, dass man sie nicht essen kann, spricht der Herr, so will ich dahin geben Zedekia, den König von Juda, samt seinen Großen und allen, die übrig geblieben sind in Jerusalem und in diesem Lande und die in Ägyptenland wohnen. Ich will sie zum Bild des Entsetzens, ja des Unglücks machen für alle Königreiche auf Erden, zum Spott, zum Sprichwort, zum Hohn und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie verstoßen werde, und will Schwert, Hunger und Pest unter sie schicken, bis sie ganz vertilgt sind aus dem Lande, das ich ihren Vätern gegeben habe. Bis hierhin. Ja, das ist die Handlung, die symbolische Handlung von den beiden Feigenkörben, die Jeremia gesehen hat. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und ich habe hier nochmal ganz kurz so die symbolischen Handlungen zusammengefasst, die es im Buch Jeremia gibt. Neben den vielen Bildern, Gleichnissen, Metaphern, die es ja auch noch gibt. Das ganze Buch Jeremia ist voll davon. Und einmal haben wir die symbolische Handlung von dem leinenen Gürtel. Da sollte Jeremia in Babel am Euphrat in einem Felsen einen leinenen Gürtel verstecken und nach vielen Jahren wieder nachschauen, ob der noch da ist. Und dann war der verrottet. Und da hat Gott gesagt, ja, so ist es auch mit meinem Volk Israel, die wie ein leinener Gürtel eigentlich sind, das heißt, die ich um meine Lenden getragen habe. Also Israel ist diese leinene Gürtel. Ich habe sie um meine Lenden getragen, sagt Gott. Das heißt, ich habe sie an meinem Herzen getragen. Sie waren ganz eng bei mir. Aber sie sind abgefallen, sind verdorben. Jeremia 13, 1 bis 11. Von dem Heiratsverbot Jeremias haben wir schon gehört an diesen Abenden, Kapitel 16, 1 bis 9, wo es darum geht, dass Jeremia unverheiratet bleiben sollte, als Zeichen dafür, dass auch Gott ohne Israel sein wird, weil sein Volk zerstreut sein wird über die ganze Welt. Dann gibt es diese Handlung oder auch dieses Gleichnis vom Töpfer, wo Jeremia in eine Töpferei hineingehen sollte, Kapitel 18, 1 bis 10, und einem Töpfer misslang ein Gefäß. Und was hat der Töpfer dann gemacht? Ja, dann hat er einfach ein neues geformt, ganz einfach. Und da sagt Gott, so ist es mit meinem Volk Israel. Es ist verdorben, es ist dahin, man kann es nicht wieder so verwenden. Ich muss was Neues schaffen, etwas ganz Neues. Und das wird auch hier schon angedeutet. Dieses ganz Neue, das haben wir dann in Jesus Christus. Der zerbrochene Krug, ebenfalls wieder so ein Bild für die Verwerfung, Kapitel 19, 1 bis 13. Ja, ein Krug, das zerbrochen ist, das klebt man nicht mehr. Das wirft man weg und man erwirbt sich Neues. Und so auch wieder ein Bild für die Verwerfung Israels und dass Gott etwas Neues schaffen und machen will. Das Joch, das haben wir gehört, auch an einem Abend, Kapitel 27 bis 28, das Joch steht für diese Fremdherrschaft durch die Babylonier. Ackerkauf in Kapitel 32, 6 bis 15 als Zeichen dafür, dass Gott Juda wieder zurückführen wird in das Land Israel, um seinen Heilsplan fortzuführen mit diesem Stamm Juda, woraus dann ja Jesus Christus kommt. Man wird also zurückkehren und wieder Äcker kaufen und wieder bewirtschaften nach der 70-jährigen Gefangenschaft. Kapitel 32, 6 bis 15. Auch die Steine zu Tachpanches in Ägypten habe ich schon erwähnt. Kapitel 43, 8 bis 13 als Zeichen dafür, dass auch Gott Ägypten richten wird. Und schließlich gibt es die versenkte Buchrolle im Euphrat. Kapitel 51, 59 bis 64 als Zeichen des Untergangs von Babel. Also das sind viele symbolische Handlungen und hier von den Feigen, das ist praktisch eine Handlung, ja, die Gott durchführt und die er dann dem Jeremia in einer Vision zeigt. Hier wird von einer Deportation gesprochen in Kapitel 24, Vers 2, also Deportation heißt die Wegführung hier des Stammes Juda zusammen mit Benjamin in die babylonische Gefangenschaft. Und das geschah in drei Etappen. Und die erste fand bereits 605 vor Christus statt. Das war das erste Jahr, wo Nebukadnezar in Babylonien an die Macht kam und dann auch Juda angegriffen hat und einen Teil des Volkes weggeführt hat. Darunter befand sich übrigens der Prophet Daniel. Das lesen wir in Daniel 1, 1 bis 6. Von der zweiten Deportation lesen wir dann hier in Kapitel 24. Und da ist davon die Rede, dass der König Joachim weggeführt worden ist. Dieser Sohn von Josia. 2. Chronik 36, 6 lesen wir darüber, aber auch in verschiedenen Kapiteln im Buch Jeremia. Und ein paar Monate später wurde auch Jechonja beziehungsweise Konja wird er auch in Jeremia genannt, weggeführt. Das lesen wir sowohl dann in den Königebüchern, wo wir ja diese Geschichtsdarstellungen haben, und das wird auch hier bei Jeremia immer an verschiedenen Stellen auch erwähnt. Übrigens, wahrscheinlich ist auch Hesekiel, der Prophet, während dieser Zeit weggeführt worden, als er noch ganz jung war. Das ist also die Zeit Jeremias. Vielleicht hat er also Jeremia sogar noch gekannt. Ja? Der ist weggeführt worden in die babylonische Gefangenschaft. Daniel und Hesekiel haben ja dort in Babel geweissagt. Ja, und die dritte und letzte Wegführung geschah dann 586 vor Christus, wo dann auch der letzte König Israels bzw. Judas weggeführt worden ist und wo auch dann Jerusalem eingenommen worden ist und auch der Tempel in Jerusalem zerstört worden ist. 2. Könige 25, das lesen wir beziehungsweise eben auch in Jeremia Kapitel 39, das ist dann so ein Schlüsselkapitel im Prophetenbuch, das wird in Kapitel 52 dann nochmal wiederholt, wo ausführlich eben zunächst in Kapitel 39 die Wegführung Judas beschrieben wird und die Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch Nebukadnezar. Also das ist die Situation. Es geht hier also wieder um die Weggeführten. Ja, ein paar Gedanken zunächst einmal zum Feigenbaum und zu den Feigen. Da habe ich ganz interessante Entdeckungen gemacht. Der Feigenbaum, der trägt dreimal im Jahr Früchte. Schon sehr früh im Frühjahr, ab Ende Februar, Anfang März. Dann im Mai, Anfang Juni und schließlich nochmal im August und September. Und so sehen die leckeren, schmackhaften Feigen aus. Ich werde euch mal so ein bisschen Appetit heute Abend machen. Morgen werdet ihr vielleicht alle in die Geschäfte rennen und werdet euch leckere Feigen besorgen. Ich habe es schon getan. Nur muss ich da gerade ein bisschen vorsichtig mit sein, nicht zu viele davon zu mir nehmen. Und die sehen ja so grün-violett aus. Gerade im Mittelmeerraum kommen die ja sehr häufig vor. Bei uns ist das schon ein bisschen schwieriger, die zu züchten. Aber die sind wirklich ganz schmackhaft und lecker. Wir kennen sie hauptsächlich auch um diese Jahreszeit als getrocknete Feigen. Ja, die habe ich mir besorgt. Die sind ja auch gut für die Verdauung. Und dann gibt es auch noch ganz, ganz viele verschiedene Rezepte, die man damit machen kann. Und es gibt sogar Feigenkäse, es gibt sogar Feigenkaffee, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, da kann man also vieles mitmachen. Der Baum, der wird 6 bis 9 Meter hoch, im Winter ist er ganz kahl, beziehungsweise in der Trockenzeit und wie gesagt Anfang April schlägt er dann aus, bekommt er dann die saftigen Zweige und die ersten Triebe und das lesen wir in der Endzeitrede von unserem Herrn Jesus, wo er auch diesen Feigenbaum als Vergleich nimmt. Er sagt, der Feigenbaum, wenn er Triebe bekommt und wenn schon die Zweige ja so rötlich werden, dann ist der Sommer nahe. Und da sagt er, so ist es auch mit der letzten Zeit. Die letzte Zeit, die Endzeit, also die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi, kann man daran erkennen, dass es also vorher Zeichen gibt. Und ein Zeichen ist eben auch Israel. Wahrscheinlich vergleicht der Jesus den Feigenbaum hier mit Israel. Wenn also der Feigenbaum Saft bekommt, wenn er anfängt wieder zu grünen, dann ist die Zeit nahe meiner Wiederkunft. Ja, und Israel, wenn Israel also wieder sich sammelt, wieder ein Volk wird, im Entstehen begriffen ist, dann soll das ein Zeichen auch meiner Wiederkunft sein. Der Feigenbaum trägt dreimal im Jahr Früchte und ich denke, das ist ein gutes Bild dann auch für unser Christenleben. Wir sollen auch nicht nur einmal im Jahr Frucht bringen für Jesus. So, dass wir, sagen wir, bei einer großen Gemeindeaktion so richtig dann mitmachen und nachher tauchen wir wieder unter. Sondern wie so ein Feigenbaum sollen wir immer wieder Frucht bringen für den Herrn Jesus. Uns dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Wir können ja die Frucht nicht von uns selber bringen und schaffen, aber wir können unser Leben dem Herrn zur Verfügung stellen und dafür sorgen, ja, dass alles vorhanden ist, die Nährstoffe, dass unser Leben geistlich in Ordnung ist, dass es immer wieder gereinigt wird, damit der Herr Frucht bringen kann. Und zwar das ganze Jahr über, ihm zur Ehre. Diese drei Früchte möchte ich mal vorstellen. Es gibt im Frühjahr diese Vorfeigen und die sind aber noch nicht so schmackhaft. Man isst sie aber dann trotzdem, früher jedenfalls, weil man ja im Frühjahr noch nichts anderes hatte. Und die hat man also dann auch schon gegessen, diese Vorfeigen. Und fehlen diese Vorfeigen am Baum, ist und bleibt er unfruchtbar. Also dann kommen auch nicht mehr die anderen Früchte. Auch dieses Bild nimmt der Herr Jesus und greift das auf in Matthäus Kapitel 21 oder auch Markus Kapitel 11, wo der Herr Jesus einen Feigenbaum sieht und sieht, die Vorfeigen fehlen. Da ist keine Frucht und er sagt, haut ihn um. Ja, das ist dieses Bild, was er nimmt. Die Vorfeigen fehlen. Und die sind also schon so wichtig. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Also eben diese Vorfeigen fehlten. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in der Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und ich denke, das ist auch ein Bild für unser Leben, dass wir diese Vorfeigen brauchen. Schon die kleinen Vorfeigen sind ein Kennzeichen also echter, später wachsender, guter Frucht. Wir müssen nicht sogleich Großes tun für Jesus. Nicht immer das Große, sondern es können eben auch gerade die kleinen Taten sein, die wir für ihn tun und worin wir gehorsam sind. Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, der kann auch im Großen treu sein. Also im Geringsten fängt es an, bei den kleinen Aufgaben und bei den kleinen Taten, bei den Vorfeigen. Darum geht es, um die kleinen Aktionen im Hintergrund und in der Stille sind vielleicht mit den Vorfeigen zu vergleichen. Wer da anfängt, kann auch, wenn es der Herr will, auch später, ja, größere Früchte vollbringen oder an vorderster Front für ihn tätig sein. Aber im Kleinen fängt es an, wenn wir da schon absagen und sagen, nein, ich will ja was ganz Großes für Jesus tun. Nicht? Also da will der Herr erstmal die Vorfeigen sehen und dann können wir auch zu anderen Aufgaben gebrauchsfähig sein. Also ich habe da auch mit angefangen, das fand ich ganz gut bei uns damals bei der ostfriesischen Zeltmission. Wir haben praktisch vieles auch selber durchgeführt, wenn wir in die kleinsten Dörfer gegangen sind. Das war so unser Motto auch, kein Weg zu weit und kein Dorf zu klein. Das war so unser Motto. Und die haben uns wirklich in die kleinsten Dörfer auch hineingeholt. Und das heißt also auch so, Hauskreise waren froh und dankbar, wenn wir gekommen sind und ihnen geholfen haben, mal mit so einer Zeltevangelisation, so, wo man ja in einem schönen Sommerabend dann so Abende, Zeltabende, Gottesdienste angeboten hat. Und da mussten wir vieles selber machen, Zelt aufbauen und Büchertisch und einladen und Besuchsdienst und nachmittags die Kinderstunde oder noch eine Konfirmandenstunde und abends die Predigt. Also da waren wir wirklich aktiv. Und das war eine gute Zeit auch für mich, ja, in allen Dingen auch treu zu sein und dort für den Herrn Jesus tätig zu sein. Ja, dann kommen die Frühfeigen und zwar im Vorsommer. Sehen wir die schon? Und sie sind aber nicht haltbar. Das heißt also, die muss man sofort essen und genießen, die kann man also nicht lagern. Die sind nicht haltbar, diese Frühfeigen. Und ja, das habe ich auch so mal mit dem geistlichen Leben verglichen. Wenn suchende Menschen zu schnell zur Bekehrung gebracht werden, obwohl sie noch gar nicht bereit sind, ja, und noch nicht unter ihrem alten Leben einen Schlussstrich gemacht haben, dann sind das auch so Frühfeigen. Die taugen dann meistens nichts. Dann sind die vielleicht ganz kurz dabei in der Gemeinde und dann, weil sie sich eben noch nicht vom alten Leben losgesagt haben, zieht sie wieder die Welt und weg sind sie wieder vom Fenster. Also da muss man auch aufpassen. Wenn Christen, die noch jung im Glauben sind, schon in der Gemeinde zu viel Verantwortung übernehmen, das können auch so Frühfeigen sein. Oder wenn Jungbekehrte, die noch gar nicht so lange im Glauben sind, ja vielleicht zu früh eine Bibelschule besuchen. Es können auch so Frühfeigen sein, die dann überfordert sind mit dem Wort Gottes. Also das muss alles nacheinander reifen. Und von daher haben wir die beste Frucht unter den Spätfeigen. Und die sind nämlich schmackhaft, die kann man einmal so essen und die kann man dann auch trocknen und also lange lagern und auch im Winter noch genießen. Und es ist interessant, dass nur diese Frucht zu genießen ist vom Feigenbaum oder dass man nur diese Früchte vom Feigenbaum nutzen kann. Vom Feigenbaum kann man sonst nichts nutzen, weder die Blätter noch das Holz. Da kann man also nichts draus machen oder herstellen. Höchstens als Brennholz taugt das, sonst nichts. Also interessant, von dem Feigenbaum kann man nur die Frucht nutzen. Interessant, so soll es ja eigentlich in unserem Leben auch sein. Die Frucht möchte der Herr Jesus sehen. All das andere, das Äußerliche, nicht das Menschliche, das ist sekundär. Das ist sekundär. Der Herr möchte die Frucht sehen. Darauf kommt es an und die Frucht, die bleibt. Ja, in Jeremia 24 wird von guten und schlechten Feigen gesprochen und die werden miteinander verglichen. Und das habe ich mal so tabellarisch aufgeführt. Und das macht ja Gott selber, der diesen Vergleich aufstellt und gegenüberstellt. Und da haben wir also einmal die guten Feigen und die schlechten Feigen. Die guten Feigen sind die weggeführten Judas. Das heißt also, das sind bereits die, die in die babylonische Gefangenschaft weggeführt worden sind, bei der ersten oder dann hier bei der zweiten Deportation, die also schon in Babel leben. Das sind die guten Feigen. Die schlechten Feigen, das sind die, die zurückgeblieben sind, die noch in Juda leben und ja, die eigentlich noch die Möglichkeit hätten, umzukehren, Buße zu tun, aber das nicht tun, sondern die sind ja auch nachher noch nach Ägypten geflohen und wollten da Hilfe suchen und da ein besseres Leben führen, ohne zu Gott umzukehren. Einfach ein neues Leben anzufangen, ohne zu Gott umzukehren. Das ist ja auch heute so ganz modern, nicht? So auswandern und einfach mal alles hinter sich lassen und irgendwo ganz neu anfangen. So damals bei den Juden auch. Nicht? Als die Babylonier das Land zerstört hatten, haben gesagt, gut, dann gehen wir nach Ägypten und da haben wir es besser. Aber sie waren nicht bereit, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Und da hat Gott sie auch in Ägypten heimgesucht und sind da auch ums Leben gekommen. Weil der Nebukadnezar ist dann auch nach Ägypten gekommen und hat auch da die Juden auch wieder gefangen weggeführt, aus Ägypten heraus. Da hat Gott sie gesucht. Ja, die guten Feigen, das sind die, die wieder zurückkehren werden nach 70-jähriger babylonischer Gefangenschaft, nach Judäa. Die schlechten Früchte, die wird Gott ganz vertilgen. Die guten Feigen, die werden wieder gebaut und gepflanzt. Also sie werden wieder das Land besiedeln, sie werden es wieder fruchtbar machen und sie werden auch wieder Frucht für Gott bringen, auch geistliche Frucht. Weil darum geht es ja. Das ist ja alles ein Bild von diesen feigen Bäumen und von diesen Feigen. Die schlechten Feigen, sie sollen sogar zu einem Bild des Unglücks und Entsetzens werden. Die guten Feigen, sie sollen Herzen bekommen, die Gott erkennen. Und die schlechten Feigen sollen zum Spott, Hohn und Fluch werden. Die guten Feigen, sie werden sich von ganzem Herzen zu Gott bekehren. Und die schlechten Feigen werden verstoßen werden. Die guten Feigen werden genannt werden Gottes Volk, mein Volk. Und die schlechten werden umkommen durch Schwert, Hunger und Pest. Was für krasse Gegensätze. Das sind ja also totale Unterschiede, zwei Welten, die hier aufeinander stoßen, obwohl doch beide irgendwie mal zum Volk Israel gehört haben. Es sind Feigen, es sind Israeliten. Und doch gibt es so große Unterschiede wie zwischen Welt und Gemeinde. Und das sagt der Herr von seinem Volk. Ja, und Jeremia hat zur Zeit dieser schlechten Früchte gelebt. Und damals, ja, die Leute haben immer gedacht, uns geht es doch so gut und uns wird schon nichts passieren. Und wir leben ja unser eigenes Leben und das werden wir auch weiterleben. Und ja, und Jeremia, wissen wir, der ist oft gefangen gesetzt worden. Da sah es anders aus, scheinbar, menschlich gesehen. Die Gott gehorsam gewesen sind, denen ging es schlecht. Die in ihrem Ungehorsam weitergelebt haben, in ihrer Sünde weitergelebt haben, denen ging es anscheinend erst noch gut. Aber was für ein gewaltiger Unterschied. Gott sieht da tiefer und er sieht ja auch schon das Ende von den einen und von den anderen. Jeremia sieht zwei Feigenkörbe und sie stehen, diese Feigenkörbe, nicht irgendwo, sondern vor dem Tempel, was schon andeutet, dass es sich um eine gottesdienstliche Bestimmung handelt. Wir wissen aus der Tora, also aus den 5 Büchern Mose, dass die Erstlingsfrucht dem Herrn gehört. Diese Erstlingsfrucht wurde zum Tempel hingebracht. Es wurden nicht nur die ersten Früchte aus der Frühlingszeit dem Herrn gebracht, sondern auch die Erstlingsfrüchte der Ernte im Sommer, Spätsommer und im Herbst. Da wir in dem einen Korb die besten Feigen vorfinden, könnte es sich hier vielleicht um die späten Feigen aus dem Spätsommer handeln. Diese waren am schmackhaftesten und getrocknet am besten haltbar. Sie waren am besten zu gebrauchen. Vor Gott. Sie standen im Tempel vor Gott. Da die beiden Feigenkörbe vor dem Tempel standen, bedeutet das auch, dass sie in der Gegenwart Gottes stehen. Sowohl die Guten als auch die Schlechten, im Angesicht Gottes, von Gott geprüft. In diesem Sinne ist auch unser Leben ein offenes Buch vor Gott, in das er lesen kann. Jeremia schaut diese Vision nach der zweiten Deportation, also im Jahre 597, als Nebukadnezar den König Jechonja von Juda nach Babel wegführte. Dazu auch viele Handwerker und Schmiede, ja, damit das Volk einfach auch geschwächt wird und sich nicht mehr verteidigen kann. Die guten Feigen jetzt stellen die bereits Deportierten aus Juda dar. Das klingt überraschend, dass die Weggeführten, über die das Gericht Gottes ja ergangen ist, jetzt gute, schmackhafte, brauchbare Feigen signieren. Das ist irgendwie komisch zunächst, nicht? Weil, warum sind sie weggeführt worden nach Babel? Ja, weil sie auch hier in Sünde gelebt haben. Aber jetzt ruft er ihnen zu, die in Babel lebt und an euch das Gericht ergangen ist, ihr könnt jetzt die guten Feigen sein. Wenn ihr jetzt also unter diesem Gericht bleibt, wie wir auch schon gesagt haben, an den anderen Abenden unter diesem Joch der Babylonier bleibt und es als Gericht Gottes, als mein Gericht akzeptiert und annimmt, dann werde ich euch auch wieder Gnade erweisen. Das ist der springende Punkt. Und deshalb bezeichnet Gott sie hier schon als gute Früchte, weil das Gericht ja bereits an ihnen vollzogen worden ist. Den meisten Gefangenen taten ihre Verfehlungen leid. Sie weinten, so lesen wir das in Psalm 137, über ihre Taten, über ihre Sünden. Wir saßen ja am Euphrat, an den Wassern Babels saßen wir und weinten und mochten kaum noch Lieder singen. Psalm 137, sie bereuten ihre Taten. Gottes Gericht über Juda ist nicht ewig. Und deshalb sagt Gott zu ihnen, ihr werdet nach 70-jähriger Gefangenschaft wieder zurückkehren in dieses Land und ihr werdet es wieder bebauen, ihr werdet es befruchten, ihr werdet hier wohnen und ihr werdet hier leben. Ja, und dann verspricht er ihnen in Vers 7 sogar noch mehr, ich werde euch ein neues Herz geben und ihr werdet mich erkennen und ihr werdet euch zu mir bekehren. Wann ist das passiert? Wann ist das geschehen? Ja, das ist nicht in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten geschehen, sondern ich denke, das bezieht sich wirklich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Als er Jesus Christus auf diese Erde kam und hier dann unter ja, diesen zurückgekehrten Juden aus Babel selber gelebt hat und gewirkt hat und Johannes der Täufer für ihn diesen Weg bereitet hat, da haben sich Jahrhunderte, Tausende zu ihm bekehrt. Da wird diese Verheißung erfüllt. Ich werde ihnen ein neues Herz geben, sie werden mich erkennen, sie werden sich zu mir bekehren. Das geschah zu der Zeit, als der Herr Jesus hier auf der Erde wandelte. Und denken wir auch an die Pfingstpredigt von Petrus, wie da auch tausende Juden, waren ja noch keine Heiden, das waren erst Juden, tausende Juden zum Glauben an Jesus gekommen sind am Pfingstfest. Also da erfüllt sich das hier, was Gott durch Jeremia 600 Jahre voraus prophezeit hat. Und die schlechten Feigen, das sind all die Judäer, die zur Zeit Jeremias noch in Judäa und in Jerusalem leben. Warum stellen diese zurückgebliebenen Juden die schlechten, ungenießbaren, unbrauchbaren Feigen dar, die man letztendlich wegwirft? Einfach, weil sie keine Buße taten. Sie änderten ihr Leben nicht. Sie betrieben weiterhin Götzendienst und kehrten nicht zu Gott um. Auch der König Zedekia, der letzte König, obwohl er wusste, dass das Ende bevorsteht, dass das Ende kommt, hat sein Leben nicht ändern wollen. Obwohl Gott ihnen die Möglichkeit gegeben hat. Gott gibt immer wieder Möglichkeiten der Umkehr, der Erneuerung, der Buße. Auch den schlechten Feigen. Darum bleibt Jeremia ja in Jerusalem. Er muss auch den schlechten Feigen noch einmal die Möglichkeit geben, dass sie sich reinigen lassen und dass gute Früchte aus ihnen entstehen. Aber sie bleiben halsstarrig, verstockt, eigensinnig. Und sie suchen Hilfe in Ägypten, aber nicht bei Gott. Sie suchen Hilfe. Ja, sie wissen, sie brauchen Erneuerung. Sie brauchen eine neue Stärkung. Sie sind schlecht, aber sie suchen nicht Hilfe bei Gott, sondern sie suchen Hilfe in Ägypten. Sie suchen Hilfe in der Welt. Und das ist heute auch noch so. Da sucht man Hilfe nicht bei Jesus, sondern man sucht Hilfe ja, bei irgendwelchen Religionen oder im Materialismus oder was es auch immer sein kann. Heute hatte ich noch einen kleinen Spaziergang gemacht im Park und ja, da gab es dann auch im Park so Hinweisschilder für bestimmte Yoga-Übungen. Ja, da suchen die Leute Hilfe, nicht wahr? Nicht bei Jesus, sondern in der Natur oder eben in irgendwelchen mystischen Religionen. Man sucht Hilfe in Ägypten, aber nicht bei Gott. Das ist der entscheidende Unterschied. Praktisch eben der Unterschied liegt nicht mal in den Feigen, sondern da, wo sie stehen. Stehen sie auf der Seite Gottes oder auf der Seite Ägyptens, auf der Seite der Welt. Das, was wir hier so im Bild vor uns sehen und was so in einem Bild zu uns spricht, ist Realität. Das sind Fakten. Man kann das gar nicht so beschreiben, was damals vor sich ging. Man muss sich mal so eine Deportation mal so ein bisschen vor Augen führen, wie die Babylonier Jerusalem eroberten und wie die dann die Menschen ergriffen und dann einfach wegschleppten und nicht auf das Leben achteten. Den einen töteten sie und den anderen schleppten sie nach Babel in Ketten. Und wie auch immer, das waren schon harte Zeiten. Das ist Gericht Gottes. So endet es, wenn ein Mensch ohne Gott lebt und wenn ein Mensch ohne Gott sein Leben vollendet und immer Zeit seines Lebens schlechte Frucht bleibt. Ich habe das ja selber erlebt im Elternhaus. Ich habe meinen Vater auf dem Sterbebett begleitet in seinen letzten Zügen. Und ja, wie oft hat er die Möglichkeit gehabt, von Jesus zu hören. Und wir haben ihn auch manchmal mitgenommen oder mitnehmen können, sogar zu einer Evangelisation. Damals gab es ja noch so die Zeltevangelisationen in den 70er, 80er Jahren und manchmal hat er sich mitnehmen lassen. Aber es war interessant, nach der Evangelisation, dann hat er zu Hause getobt. Also genau das Gegenteil entstand von dem, was wir erwartet hatten. Dass er doch irgendwie angerührt wird, dass er angesprochen wird, dass er in sein Gewissen wachgerüttelt wird, dass er die Liebe Gottes erkennt, die Liebe Jesu. Irgendwas muss ihn doch mal ergreifen. Und genau das Gegenteil entstand. Das haben wir mehrmals erlebt. Einmal war er mit uns nach Krelingen und ein anderes Mal zu einer Zeltevangelisation und zu Hause hat er dann getobt, also geflucht und so war alles. Ja? Also man muss sich verkriechen. Er konnte sogar gewalttätig werden. Also dieser Unglaube wurde noch härter. Und ich habe auch nicht mehr erlebt, dass er bis zu seinem Tod Buße getan hat. Es ist interessant, manchmal hat er über seine Sünden geweint. Das habe ich auch in seelsorgerlichen Gesprächen, in der Evangelisation, in der Zeltevangelisation gemerkt, wo Menschen manchmal mir gegenüber saßen und ihre sie oder ihnen ihre Taten früher, ihre Sünden, Leidtaten. Sie haben darüber geweint, aber sie waren nicht bereit, Jesus anzunehmen. Konsequenz, dass der Jesus der Herr wird in ihrem Leben und der König wird in ihrem Leben. Dazu waren sie nicht bereit. Sowas gibt es auch. Weinen über seine eigene Sünde, aber nicht bereit sein, zum Kreuz zu gehen. Auch das habe ich erlebt. Und sowas hat Jeremia hier auch erlebt. Über die schlechten Feigen hält man keine Lobreden. So sind auch die übrig gebliebenen in Jerusalem zum Bild des Entsetzens geworden, zum Spott und zum Sprichwort. Durch Schwert, Hunger und Pest werden sie vernichtet werden. Sie kommen ums Leben. Sie werden also nicht nach Babel deportiert, von wo aus sie dann zurückkehren könnten, sondern es ist aus mit ihnen. Ja, dieses Bild muss den Zuhörern damals krass vor Augen gestanden haben, als Jeremia darüber gepredigt hat. Denn jeder wusste, was man ja mit schlechten Feigen, ungenießbaren Feigen macht. Also vom Haushalt her kennt das doch jeder. Oder beißt du gerne in einen dreiviertel verfaulten Apfel hinein? Da will ich dich mal sehen, ob du das machst. Nee, dann gebe ich einen dreiviertel verfaulten Apfel, gebe ich nicht mal mein Kaninchen. Wirklich, die kriegen was Besseres. Gebe ich nicht mal den Kaninchen, das kommt auf den Kompost. Nicht? Die sind ungenießbar, die nimmt man nicht. Also das wussten die Zuhörer hier bei Jeremia. Das stand ihnen krass vor Augen. Man wirft sie weg, sie sind dem Verderben preisgegeben. Aber interessant, ja, da tut sich nichts. Das prallt ab. Das perlt ab wie Wasser. Schon in Jeremia 17, Vers 10 heißt es, dass Gott einem jeden nach den Früchten seiner Werke geben wird. Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Ja, wo stehen wir? Möchte ich uns heute Abend fragen. Auf welcher Seite stehst du? Gehörst du zu den schlechten Feigen, weil du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast? Wenn ja, dann darfst du in deinem Leben einen fröhlichen Wechsel erleben, wie Martin Luther es einmal formuliert hat, indem du dein Leben Jesus Christus übergibst. Er erneuert. Er erneuert ganz. Er kann aus schlechten Feigen gute Feigen machen. Diese Macht hat Jesus und das tut er auch. Das haben schon viele, viele erlebt, wie Gott so ein ganzes Leben umgekrempelt hat. Die, die ohne ihn gelebt haben bisher in der Welt und die in der Sünde ganz bewusst gelebt haben und wie sie frei wurden auch von der Sünde und Jesus nachgefolgt sind. Ja, und das durfte ich bei meiner Mutter erleben. Die durfte auch wie so eine gute Feige heimgehen. Die hat ihr Leben Jesus Christus gegeben. Sie war damals aber schon verheiratet, als sie ihr Leben Jesus gegeben hat. Und dann musste sie das erdulden, dass sie in der 40-jährigen Ehezeit an der Seite eines ungläubigen Mannes gelebt hat, der oft getobt hat und wirklich dem Glauben widerstanden hat, der ihr verboten hat, zum Gottesdienst zu gehen. Und vieles, vieles mehr. Sie hat vieles erlitten und erduldet. 40 Jahre lang in dieser Ehe. Und dennoch ist sie dem Herrn Jesus treu geblieben. Am Abend, bevor sie heimgegangen ist, habe ich sie nochmal besucht und ja, zwei Bücher lagen bei ihr im Küchentisch, in der Küche auf dem Küchentisch. Das eine war die Bibel, die sie noch abends gelesen hat. Das andere war ein Kirchengeschichtsbuch. Also von daher weiß ich, woher ich die Liebe zur Geschichte habe, worin sie auch immer wieder gerne gelesen hat. Ja, und dann, wie ganz üblich, in Ostfriesland, bei den alten Ostfriesen, da steht auch abends noch die Teetasse auf dem Tisch und so weiter. Und dann ist sie ganz normal ins Bett gegangen und der Herr hat Gnade gegeben. In der Nacht hat der Herr sie einfach so zu sich geholt. Ohne Leiden, ohne Krankheit, einfach so. Und als wir morgens nach unten kamen, auch die nächsten Tage noch, da habe ich gedacht, die ist gar nicht tot, die ist entrückt. Wisst ihr, alles, ihre Brille lag da und die Handtücher und ihre Tasse und die Teekanne, alles war ja noch so da. Das hat sie einfach nur eben, ich hätte mal gesagt, für so einen Augenblick verlassen. War ja nur woanders hingegangen. Aber der Herr hat sie zu sich geholt. Wo stehen wir? Der Jesus Christus, der ruft uns und der klopft an unserer Tür und sagt, lass du mich herein. So wie Jeremia damals die Botschaft weitergegeben hat und den Leuten die Möglichkeit gegeben hat, umzukehren, Buße zu tun über ihr Leben und ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, so geht es auch heute noch. Diese Botschaft von der Erneuerung, von der Bekehrung, von der Hinwendung zu dem lebendigen Gott, das hat sich nicht geändert, wie vor 2600 Jahren, so auch heute noch, indem wir eben unsere Schuld erkennen, unsere schlechten Früchte erkennen, vielleicht auch die wir Jesus schon nachfolgen und unsere schlechten Früchte erkennen, die wir von uns selber gebracht haben, zu unserer eigenen Ehre. All das dürfen wir dem Herrn bringen. Er will uns reinigen und erneuern, damit wir ihm nachfolgen und ihm gute Früchte bringen. Der Jesus hat einmal gegenüber seinen Jüngern gesagt, dass sie hingehen sollen und Frucht bringen sollen. Und dass diese Frucht auch bleibt. Und das sollte auch immer wieder unser Gebet sein im Dienst für Jesus. Es geht nicht um uns um unsere Person, dass bei uns was, für uns was rausspringt oder dass unser Name bleibt, sondern dass der Name Jesu bleibt und dass seine Frucht bleibt und dass die ja einmal sichtbar wird in der Ewigkeit. Darum geht es. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns immer wieder ganz neu. Jesus Christus ruft, wer sein Leben Jesus noch nicht gegeben hat, kann das heute Abend tun, an diesem Abend. Und das, was wir gehört haben, lasst uns darüber nachdenken. Wie sieht meine Frucht aus? In welchen Korb gehört meine Frucht, die ich für den Herrn Jesus bringe? Das müssen wir immer wieder bedenken und überlegen, weil wir eben in dieser Auseinandersetzung der Welt leben, zwischen Juda und Ägypten, in diesem Kampf mit der Welt, weil der Feind Gottes, der möchte immer wieder, dass wir schlechte Früchte bringen. Und er versucht alles, um uns zu Fall zu bringen und dass wir in Sünde fallen und dann schlechte Früchte bringen. Da ist dem Feind alles dran gelegen und da müssen wir immer wieder wachsam sein oder uns immer wieder neu reinigen lassen. Das tut der Herr. Seine Gnade ist groß und reicht aus. Amen. Wir wollen zusammen beten. Und wenn es möglich ist, wollen wir uns dazu erheben. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir auch für dieses eindrückliche Gleichnis, für dieses eindrückliche Bild von den Feigen und von den Feigenkörben. Wie deutlich sprichst du doch und ja, was überlegst du dir nicht alles, Herr, um uns die Botschaft von der Ewigkeit und von deiner Liebe nahe zu bringen? Dass du diese Bilder gebrauchst, die ja eigentlich so klar und deutlich sind und die so verständlich sind. Schlechte Feigen sind verdorben und dem Verderben und der Verdammnis preisgegeben. Die guten Feigen sind gute Frucht, sind bleibende Frucht für die Ewigkeit. Herr, und wir danken dir dafür, dass du uns Jesus Christus geschenkt hast, der uns gereinigt hat durch sein Blut, der unser Leben erneuert hat durch den Heiligen Geist und dass wir nicht von uns aus die Früchte schaffen müssen oder die guten Früchte hervorbringen müssen, sondern dass du das tust, selber durch deinen Heiligen Geist, Herr. Danke, Herr, dass ja diese Botschaft, die Jeremia gebracht hat, von dem neuen Herz, Herr, dass wir das auch heute haben dürfen, dass wir daran mitbeteiligt sind, auch die Nationen, die Heiden, die Völker, wir heute Abend, Herr. Du schenkst ein neues Herz und dafür danken wir dir. Und ich bitte dich, Herr, dass keiner nach Hause geht, der nicht sein Herz dir gegeben hat. Segne du uns an diesem Abend und auch jeden Einzelnen, Herr, auch in dieser Nacht, halte du deine Hand über uns. Danke für deine Gnade und für deine Liebe. Und für deine Treue. Amen.